Nach meinem zweiten Jahr an der Uni bin ich Anfang der Sommerferien mit einigen Freunden auf eine Konferenz in Florida gefahren, von unserer christlichen Studentenorganisation veranstaltet. Das war wirklich eine unvergessliche Zeit. Natürlich gab es in unseren freien Stunden jede Menge Spaß am Strand, mit Freunden, die immer noch zu meinen besten Freunden zählen. Aber das Highlight war ohne Zweifel die Versammlungen. Es gab ganz tollen Lobpreis, aber auch eine Predigtreihe zum Thema Heiligung von einem der absolut besten Predigern, die ich je gehört habe. Am Ende der Woche war ich wirklich auf Wolke 7. Also ich habe gefühlt die Gnade und Liebe Gottes in Jesus Christus wie noch nie zuvor begriffen. Ich vermute, die meisten von uns hatten irgendwann mal im Leben ein solches Berggipfelerlebnis. Ob wir Christen sind oder nicht, also du lernst oder du machst etwas, was du nie vergessen wirst. Du gewinnst eine neue Erkenntnis. Du gewinnst eine neue Perspektive auf das Leben. Und nach diesem Erlebnis bist du hundertprozentig überzeugt: Ich werde noch nie wieder dasselbe sein. Ich bin ein neuer Mensch. Ab jetzt ist alles anders. Kennt ihr das? Und dieses Gefühl ist leider wie ein Rausch. Allzu schnell, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, wenn du Glück hast, da kehrt die Normalität zurück. Und dein normales Umfeld, dein altes Selbst, deine alten Gewohnheiten. So ist es mit diesen Berggipfelerlebnissen. Das stellen wir fest, je älter und erfahrener wir werden. Und in unserer Markus-Predigtreihe haben wir letzte Woche von einem ganz wörtlichen Berggipfelerlebnis gelesen und gehört. Und heute geht's leider zurück in die echte Welt. Oben auf dem Berg waren Petrus, Jakobus und Johannes, drei von Jesus' Jünger, ganz buchstäblich von der Herrlichkeit Gottes umgeben. Sie sahen Jesus einmal, wie er wirklich ist. Der Herr der Herrlichkeit, die Verkörperung von allem, was Gott ist. Und sie waren in der Gesellschaft der größten Propheten der Geschichte Israels, Mose und Elia. Die Wolke, die einmal den Tempel Gottes erfüllt hatte, sodass die Priester nicht einmal eintreten konnten, kam über sie. Sie durften die Stimme Gottes des Vaters mit eigenen Ohren hören. Wie Petrus auf dem schönen alten Lutherdeutsch sagte: Herr, hier ist gut sein. Jetzt aber wächst das Gefühl, dass es alles nur ein wunderschöner Traum gewesen ist. Am Fuße des Berges sind sie statt von Herrlichkeit und Frieden nur von Versagen und Streit umgeben. Die restlichen neun Jünger stehen vor einer großen Menschenmenge. Die Leute sind offensichtlich ganz aufgeregt. Der ersten Reihe steht sogar eine Gruppe von den Schriftgelehrten, Jesus' Feinden, die die Jünger in diesem Moment heftig kritisieren. Die Szene muss ziemlich chaotisch sein. Als es auffällt, dass Jesus da ist, dann werden die Leute noch aufgeregter und sie fangen an, auf ihn zuzueilen. Und es dauert nicht lange, bis Jesus herausfindet, was los ist. Versen 16 bis 18 stellt sich heraus, die Jünger haben versagt. Sie waren schon von Jesus bevollmächtigt, Dämonen auszutreiben. Das war ihre Aufgabe, wie auch seine. Und diesmal konnten sie es nicht. Die Szene erinnert schon wieder etwas an Mose, der vorhin gesehen wurde, als er vom Berg Sinai runterkam, im 2. Mose, Kapitel 32, und er fand seinen Bruder, den Hohenpriester Aaron, wie er ein götzendienerisches Fest geleitet hat für das Volk vor einem goldenen Kalb. Freilich haben die Jünger nicht so arg versagt wie Aaron damals. Aber immerhin fragt man sich, hey Leute, ihr hattet einen Job. Und es ist schon schlimm genug. Haben diese Diener, diese Nachfolger Jesu irgendwie die Macht schon verloren, die sie von Jesus empfangen hatten? Bestimmt stehen sie ganz verzweifelt da. Und das Volk ist ziemlich verstört. Und diese Schriftgelehrten stehen da, ja, mit anderen Gefühlen. Sie hatten schon mal behauptet, Jesus würde durch die Macht des Teufels die Dämonen austreiben. Und jetzt haben sie einen neuen Vorwand, Jesus in Verruf zu bringen. Das muss ein heikler, gefährlicher Moment sein. Eine Krise für Jesus, würde man denken. Jesus reagiert ganz anders, als ich es tun würde. Er hat keine Angst vor seinen Feinden. Es ist ihm gar nicht peinlich, was passiert ist. Er macht sich keine Sorgen, dass er diesen Dämon selbst nicht austreiben könnte. Vielmehr klagt er über den geistlichen Zustand von dem Volk, das vor ihm steht. Er hat mit einem ungläubigen Geschlecht zu tun. Und es wird langsam schwer, das länger auszuhalten. Wenn er nicht persönlich da ist, scheint gar nichts zu klappen. Seine treuesten Nachfolger, die schaffen es nicht mehr, Menschen in Jesu Auftrag zu helfen. Die Volksmenge zweifelt, dass das Königreich Gottes, wie angekündigt, wirklich kommt. Die Schriftgelehrten, die werden in ihrer Feindschaft einfach nur verhärtet. Und was er hier sagt, erinnert wieder stark an Mose, der einmal das Volk Gottes ein verkehrtes Geschlecht, Kinder, in denen keine Treue ist, genannt hatte. Und er hatte in dem Kontext gewarnt, dass Gott sein Volk wegen seines Unglaubens verwerfen würde, richten würde. So meint es auch Jesus. Dieses Geschlecht, weil es so treulos und ungläubig ist, steht kurz vor dem Gericht Gottes. Doch er hat nicht nur harte Worte. Dieser Jesus ist der Knecht, von dem wir vorhin in der Textlesung gehört haben. Der Knecht, der das geknickte Rohr nicht zerbricht, der den glimmenden Docht seines Volkes nicht auslöscht. Trotz allem lässt er dann das Kind, das Opfer, zu ihm bringen. Es ist sogar mit diesem verkehrten Volk noch nicht ganz aus. Der Vater vom Jungen hat es wirklich nicht übertrieben. Der böse Geist in seinem Sohn, wie sie es häufig tun, er erkennt Jesus, er spürt seine Gegenwart und er reagiert mit Hass und Wut und er löst einen Anfall aus. Vers 20. Jesus aber bleibt souverän. Er stellt eine diagnostische Frage. Man merkt, mitten in dieser chaotischen Szene schenkt er diesem Vater seine volle Aufmerksamkeit. Markus gibt dieses Gespräch so wieder, dass man merkt, es handelt sich hier um eine ganz persönliche Erinnerung, wahrscheinlich von Petrus selbst, dem Apostel. Dieser Vater hatte vorhin beschrieben, wie sein Sohn leidet. Versen 14 und 18. Das sollte Jesus die Situation erklären. Nun darf er weiter auf die Details eingehen und das tut er auch. Es ist nicht nur so, dass sein Kind nicht reden kann, sondern mit diesen Anfällen zielt dieser Dämon darauf, den Jungen durch Ertrinken oder Verbrennen umzubringen. Er ist in ständiger Lebensgefahr. Kannst du es dir vorstellen, wie es diesem Vater geht? Seiner Familie? Jahrelang musste in jedem Augenblick jemand dabei sein. Stets bereit, dieses Kind zu retten im Notfall. Ohne dass man nur einmal mit dem Kind reden könnte. Ja, du merkst, dass ich Vater bin. Kids, ihr habt auch vielleicht das eine oder andere Mal, wenn ihr kleinere, jüngere Geschwister habt, wie anstrengend es ist, auf ein gesundes Kleinkind aufzupassen. Ich wundere manchmal, dass wir als Spezies überhaupt, also bis das Alter von 3 Jahren erreichen. Ich stecke gerade voll drin. Aber erst die, die Erfahrungen mit einem schwer behinderten Kind haben, die können nur ganz grob nachvollziehen, wie es diesem Vater geht. Und dieser böse Geist war für die Jünger, die Vertreter, die Mitarbeiter von Jesus Christus einfach zu stark. Nach dieser heftigen Enttäuschung können wir uns wundern, dass der Vater es nicht mehr wagt, sich besonders große Hoffnungen zu machen? Ich denke, wir müssen mit echtem Mitgefühl auf seine Worte hören. In diesem Sinne bittet er Jesus, wenn du etwas kannst, erbarme dich über uns und hilf uns. Der Dämon muss nicht völlig weg, aber wir brauchen eine Pause. Wir brauchen Entlastung, wir brauchen Erleichterung, wir brauchen Hilfe. Und Jesus, der antwortet ziemlich schroff. Es ist besser in der Luther- oder Elberfelder übersetzt. Es klingt so ungefähr so: Was, wenn du kannst? Es ist etwas schockierend, muss man sagen. Aber nicht zwecklos, nicht grausam. Jesus weiß ganz genau, was er tut, und er weiß ganz genau, welche Hilfe dieser Mann braucht, wirklich. Noch wichtiger, als dass es dem Sohn von diesem Mann wieder gut geht, ist, dass dieser Mann begreift, mit wem er zu tun hat. Das ist nämlich der Punkt bei Jesus' Aussage, dass alles möglich ist, dem, der glaubt. Das ist ein Vers, den man häufig missversteht. Jesus meint nicht, dass wenn du einen ausreichend tiefen und leidenschaftlichen und unerschütterlichen Glauben hast, dann kriegst du alles, wofür du betest. Ich habe Menschen gekannt, die das am eigenen Leib erfahren mussten. Sie am Boden zerstört waren, als das, was sie ohne den geringsten Zweifel erwartet hatten von Gott, nicht zustande gekommen ist. Das ist geistlich ganz ungesund. Jesus bestimmt, ja, er beschreibt diesen Glauben gar nicht näher. Es ist Glauben oder nicht. Und wer glaubt, dem ist alles möglich. Warum? Weil für Gott absolut nichts zu schwer ist. So fordert Jesus diesen armen, leidenden Vater heraus in diesem Moment. Bist du zu mir gekommen, nur weil du keine bessere Idee hattest? Oder glaubst du, was ich predige, dass das Königreich Gottes kommt und dass ich mit seiner Vollmacht rede und handle? Was glaubst du, wer ich bin? Was glaubst du, was mein Gott kann? Es ist nicht die Austreibung von diesem bösen Geist, es ist nicht die Lektion für die Jünger danach, sondern der verzweifelte Hilferuf aus dem Mund dieses Vaters, das ist der Höhepunkt dieser Geschichte. Ich glaube, hilf meinem Unglauben! Und mit diesen 5 Wörtern bekennt sich der Mann zu Jesus. Die Frage ist nicht, ob er vorbildlich fromm ist, noch ob er sich wirklich sicher ist von sich aus, dass alles wieder gut wird. Die Frage, die Jesus ihm gestellt hat, ist: Vertraust du mir? Vertraust du Gott? Seine Antwort ist ein klares Ja. Und gleichzeitig mit diesem Hilferuf ergibt er sich Jesus. Er bekennt: Jesus, du sagst, mein Unglaube, mein Zweifel an Gottes Güte und Macht, mein Misstrauen, meine Unterschätzung von meinem Gott, dass das ein noch schlimmeres Problem ist, als dass mein Sohn von einem Dämon geplagt ist. Dann hilf mir zuerst, Jesus. Heile mich. Das ist sein Hilferuf. Und mit diesen Worten, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, mit diesen Worten verschwindet der Vater von der Geschichte. Dieses Bekenntnis, dieser Hilferuf, das ist für ihn zugleich die Heilung, die er von Jesus benötigt. Bei ihm ist alles geklärt. Und das merkt man auch daran, dass Jesus so schnell handelt, nachdem dieses Gespräch fertig ist, um den bösen Geist auszutreiben. Er hätte ein noch größeres Publikum haben können für die Austreibung. Das merkt man. Die Volksmenge versammelt sich, läuft herbei. Und wenn er ein Minütchen warten würde, dann hätten viel mehr Leute das mitbekommen. Darum geht es ihm gar nicht. Er treibt den bösen Geist aus, nicht als Heilmittel für den Unglauben von dem Volk. Er weiß, das ist nicht das Heilmittel. Und so gibt er einen Befehl, der dem Vater auf jeden Fall klar macht, dass sein Sohn wirklich permanent befreit wird. Wie auch bei anderen Dämonen gibt dieser seine Herrschaft über sein Opfer ungern auf. Er kann Jesus nicht widerstehen, aber er kann ein letztes Mal das Kind bockig hin und her werfen, um den Leuten Angst zu machen. Und es funktioniert tatsächlich. Der Junge sieht dann tot aus, aber Jesus, immer noch ganz souverän, der richtet ihn auf. Genauso gut konnte man den Satz so übersetzen: Jesus griff ihn bei der Hand und weckte ihn auf, und er auferstand. Das sind genau die Worte, mit denen die Auferstehung Jesus beschrieben werden. Sowohl der Vater als auch sein Sohn, sie sind durch ihre Begegnung mit Jesus nun für immer verändert worden. Und es bleibt dann nur noch die Abschlussbesprechung mit den Jüngern. Weg von der Menschenmenge, sehen wir in Vers 28. Ganz verständlicherweise, denke ich, wollen sie wissen, warum ihr Versuch gescheitert ist. Warum hat es bei uns nicht geklappt? Und schon wieder hat Jesus eine etwas verblüffende Antwort bereit. Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Okay. Diese Art? Es ist im ganzen Neuen Testament fast gar nicht die Rede davon, dass es überhaupt unterschiedliche Arten von Dämonen gibt. Sie sind alle böse oder unreine Geister. Manchmal, maximal, wird darauf hingewiesen, was sie machen. Durch nichts außer Gebet und Fasten. Es wird auch nirgendwo im Neuen Testament berichtet, dass Jesus irgendetwas Besonderes, geschweige denn beten, getan hat, um einen unreinen Geist auszutreiben. Und auch hier heißt es nicht, dass Jesus vorher gebetet oder gefastet hätte. Außerdem ist das Einzige zum Thema Fasten, was Jesus bisher gesagt hat, dass es für seine Jünger unangemessen ist zu fasten, solange Jesus mit ihnen ist. Was meint er denn? Ich denke, hier kam der Vergleich mit einem anderen der vier Evangelien im Neuen Testament helfen, und zwar im Matthäusevangelium. Da nennt Jesus einen anderen Grund für ihr Versagen, und zwar den Mangel an Glauben bei den Jüngern. Was meint er denn? Also das Gebet, Fasten geht immer mit Gebet zusammen, ist quasi das Gegenteil vom Unglauben oder Kleinglauben. Ihr Lieben, beten, das ist keine Methode, das ist keine Technik, um etwas von Gott zu kriegen, was wir wollen. Nein, das ist in erster Linie eine Einstellung. Das ist etwas, was eine innere Einstellung widerspiegelt. Zwar von Abhängigkeit von Gott, von Vertrauen, vom Glauben. Jesus' Punkt ist der: Sie konnten den Geist nicht austreiben, weil sie genauso kleingläubig sind wie der Rest dieses verkehrten Geschlechts. Auch sie müssen die Lektion vom Vater dieses Jungen lernen. Was war diese Lektion? Ich sage es mal etwas anders. Die Lektion ist: Du kannst die Gaben Gottes nicht eingepackt zum Mitnehmen bestellen. Wer letzte Woche dabei war, erinnert sich vielleicht an Petrus, als er oben auf dem Berg war. Er sah die großen Propheten und den verherrlichten Messias. Und was wollte er machen? Was war seine unmittelbare Reaktion? Ja, lass uns 3 Zelten machen. Wozu macht man Zelten? Also, damit man zusammen Zelten gehen kann. Ja, damit der verherrlichte Messias und die großen Propheten mit den Jüngern ziehen können. Er wollte die Vision von dem Berg eingepackt mitnehmen. Unten am Füße des Bergs, da waren Schriftgelehrten, scheinbar ganz andere Typen. Und die meinten, Gottes Gesetz wirklich begriffen zu haben. Sie hatten das Gesetz empfangen und es ausgelegt und für jede mögliche Lebenssituation die richtige Anwendung gefunden. Somit war alles zwischen ihnen und Gott bestimmt geklärt. Sie hatten Gottes Segen eingepackt zum Mitnehmen. Ihr Lieben, es ist sicherlich nicht schlecht, mit dem verherrlichten Jesus Christus und seinen Propheten unterwegs sein zu wollen. Es ist auch nicht schlecht, Gottes Gesetz richtig zu verstehen und im Leben anwenden zu wollen. Aber in beiden Fällen war das Problem, dass man Gutes von Gott einpacken und mitnehmen möchte, um die eigene Agenda durchzuführen. Jesus auf den Thron in Jerusalem zu setzen, ohne dass er am Kreuz hängen muss. Das Gesetz aus eigener Kraft und eigenem Wissen zu erfüllen, ob das einem wirklich befähigt, Gott und die Menschen zu lieben oder nicht. Und Jesus Korrektiv zu diesem Wunsch, das sieht man in der Begegnung mit diesem armen Vater. Was könnte ein natürlicherer oder liebevollerer Wunsch sein, als dass sein Sohn endlich heil wird? Man kann ihn da nicht tadeln. Aber auch in diesem Fall lässt Jesus den Mann sich nicht einmal damit zufrieden geben, dass dieses Wunder geschieht. Egal wie viel Ehre das Jesus bringt. Er bringt den Vater dazu, ein tieferes Problem zu erkennen und bekennen. Er befreit seine Seele von dem Unglauben. Nun ist dieser Mann durch seinen Glauben mit Jesus selbst verbunden in einer lebendigen Vertrauensbeziehung mit ihm. Und weil das der Fall ist, dann bekommt er nicht nur ein Wunder, sondern wirklich alles, was Jesus zu geben hat. In der ersten Hälfte vom Markus-Evangelium haben wir uns vor allem mit der Frage beschäftigt: Wer ist Jesus? Wer ist dieser einzigartige Mann, der das Kommen von Gottes Reich ankündigt? In der zweiten Hälfte setzen wir uns mit einer damit zusammenhängenden Frage auseinander. Wozu ist dieser Jesus, der Christus, der Sohn Gottes, der sein eigenes Leiden und Sterben am Kreuz und seine Auferstehung von den Toten jetzt ankündigt? Wozu ist er in die Welt gekommen? Und die Antwort, die wir in dieser Geschichte finden, ist, dass er gekommen ist, um uns zu zeigen, wer wir sind und mit wem wir zu tun haben. Wer sind wir? Ihr Lieben, wir sind ein ungläubiges Geschlecht. Egal in welcher Generation wir sind, egal wer wir sind, egal woher wir kommen. Und ungläubig heißt hier nicht, ihr Lieben, dass wir Fragen haben. Das heißt nicht, dass wir Fragen stellen über die Gründe zum Glauben. Das ist es nicht. Unglaube ist vielmehr eine Grundeinstellung, wo die Gabe getrennt von der Beziehung gesucht wird. Was wir im Leben wirklich suchen, es könnte Sicherheit sein, Geborgenheit, Anerkennung, Hoffnung, Zugehörigkeit, Frieden, was auch immer. Das können wir bei Gott finden. Aber nur, indem wir als seine Kinder leben, ihm dienen, auf ihn hören, von ihm lernen, was gut für uns ist. Und wir sind alle allzu bereit zu versuchen, diese Dinge von Gott gegen gute Werke oder gute Intentionen zu kaufen und zu mitnehmen. Oder wenn das irgendwie nicht klappt, dann suchen wir wenigstens das Gefühl, diese Dinge zu haben, von weniger anspruchsvollen Anbietern wie Sex, wie Geld, wie die Achtung anderer Menschen. Das, ihr Lieben, das ist Unglaube. Aber zweitens zeigt uns Jesus, mit wem wir zu tun haben, nämlich mit dem Retter, der Herzen verändern kann. Jesus besiegt unseren Unglauben. Wie? Indem er uns ein Leben im Glauben zeigt. Er zeigt uns, wie das aussieht. Jesus' Leben auf Erden war komplett, ausnahmslos durch seine Beziehung zu Gott, dem Vater, bestimmt. Er tat immer seinen Willen. Er suchte nur von ihm, was er in jedem Moment brauchte. Er wusste, dass für Gott nichts unmöglich ist, und er handelte auch so. Er ging ans Kreuz in der Erwartung, dass Gottes Versprechen gilt und er dadurch verherrlicht würde. Das ist Glaube. Aber er hilft uns nicht nur durch sein Vorbild. Er hilft uns dadurch, dass er derjenige ist, der das alles für uns getan hat. Sein Tod bezahlt für unsere Schuld. Und so werden wir befreit. Wir werden befreit von der Macht unseres Unglaubens. Diese Macht, die uns von Gott fernhält. Jesus' Leben vom perfekten, beständigen Glauben, das wird uns angerechnet, wenn wir mit unserem schwachen, unbeständigen Glauben auf ihn setzen. Egal, ob du ihm schon seit Jahren nachfolgst oder es heute zum ersten Mal überlegst, mach die Bitte dieses verzweifelten Vaters zu deinem Gebet. Bring dein Versagen und deine Scham und deine Angst und Trauer und Enttäuschung und Frust zu ihm. Und bitte ihn um Hilfe mit diesen Dingen. Das schon, aber bitte ihn um mehr, weil er mehr kann. Ihm, Jesus Christus, dem Gläubigen schlechthin, ihm ist alles möglich. Auch alles, was dich von deinem Schöpfer und unendlich liebenden himmlischen Vater trennt, zu beseitigen, das ist ihm möglich. Glaube ihm, er wird dir helfen. Amen.